Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind und diesen Gottesdienst hier gemeinsam feiern können. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntag. Und ich freue mich wirklich, dass wir zusammen sind, auch wenn der Kreis nur so klein ist. Alle diejenigen, die nicht dabei sein können, vielleicht zuhören, die grüßen wir nun mal gemeinsam von hier aus ganz besonders herzlich. Wir wissen ja von dem einen und anderen, dass er Sehnsucht danach hat, wieder in gewohnter Umgebung und in dem gewohnten Kreis gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Der eine und andere wird traurig sein darüber. Aber wir wollen in unserer Traurigkeit doch darauf bauen, dass wir in Jesus Christus auf wunderbare Weise miteinander verbunden sind. Auch wenn wir nicht direkt dabei sein können, so verbindet uns der Herr Jesus doch auch beim Videostream in diesem Moment über den Predigt-Download irgendwann vielleicht oder dann auch bei der Verteilung der Predigt in Schriftform. Die wird der Dietmar heute wieder mitnehmen. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Apostel Johannes, der schreibt: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. In Jesus Christus hat Gott der Vater alle Mauern abgerissen, die uns von ihm trennen. Durch Jesus Christus haben wir wieder freien Zugang zum Vater im Himmel. Wir können wieder Gemeinschaft mit ihm erleben. Das ist ein Wunder. Durch Jesus ist Licht in unsere Welt gekommen. Licht in unser Leben. Licht in dem dunklen Tunnel am Ende, da scheint ein helles Licht. Vergebung und Leben wird uns von dem allmächtigen, ewigen Gott geschenkt. Wenn wir darüber nachdenken, dann können wir eigentlich nur still werden und Gott anbeten. Dass dieser große, allmächtige Gott, der das Universum geschaffen hat, dass er sich mit uns beschäftigt, nicht nur beschäftigt, sondern dass er sich um uns kümmert, uns nachläuft und uns so liebt. Ja, da wollen wir ihm noch den Dank ausschütten. Den Dank, der in unserem Herzen breit wird, weil er so gut zu uns ist. Und ich möchte euch allen die Gelegenheit geben, dass ihr in Stille Gott dafür dankt, dass er uns wirklich liebt. Und ich werde dann das Gebet beenden.
Ja, ich möchte einen Text lesen, und zwar aus dem ersten, aus Johannes, und zwar die Verse, 1. Kapitel 6 bis 13. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das an die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Ich darf heute wieder einmal ein Geschenk entfalten. indem uns Gott durch sein Wort eine fantastische Tatsache über sein wunderbares Handeln an uns offenbart. So ein schönes Geschenk. Da lesen wir doch gleich am Anfang des heutigen Predigttextes die, wenn auch so unscheinbaren, aber doch so bedeutenden Worte. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen. Im Vorbeigehen sieht der Herr Jesus wieder mal einen einzelnen Menschen unter den vielen, die ihm begegnen. Einmal mehr sieht er den einen unter vielen. Und dann verändert sich das Leben dieses Menschen. Mit einem Mal wird alles anders. Ich bin beeindruckt von Jesus. Im Vorübergehen, im Vorbeigehen nimmt er uns wahr und er handelt. Er geht nicht einfach weiter. Wie oft erlebe ich auf dem Weg zur Arbeit, dass ich in meinen Gedanken kilometerweit unterwegs bin und gar nicht wahrnehme, was um mich herum passiert. Dann frage ich mich regelmäßig, wie bist du eigentlich von da nach da gekommen? Hast du gar nichts mitgekriegt? Und wie oft erlebe ich in meinem Leben, dass ich im Vorbeigehen irgendwo einen Anlass zum Handeln empfinde und doch weiterziehe, weil es so Dringendes zu tun gibt? Es ist doch einfach unbegreiflich. Jesus sieht den einen im Vorbeigehen und zieht nicht einfach weiter. Er ist auch an mir nicht einfach weitergezogen. Er hat auch mich gesehen unter den vielen Millionen Menschen. Der Herr Jesus ist auch an dir nicht vorbeigezogen. Er hat uns gesehen, er hat sich unser erbarmt und uns in seine Nachfolge gerufen. Wer kann das begreifen? Es ist eine fantastische Tatsache der Größe Gottes, dass er jeden einzelnen Menschen in dieser Welt sieht und auch zu allen Zeiten gesehen hat. Es gibt niemanden, den Gott nicht sieht, auch wenn wir manchmal meinen, er hat uns doch ganz vergessen. Es gibt niemanden, den Gott nicht kennt. Denn Gott ist unbegrenzt in Kraft, unbegrenzt in Wissen, unbegrenzt an Zeit und an Macht und unbegrenzt in seiner Gegenwart. Wir können hier stehen, aber woanders sind wir nicht. Anders bei unserem großen Gott. Er ist überall gegenwärtig. Gott, der diese Welt geschaffen hat, ist mittendrin in seiner Schöpfung. Und er gibt sie nicht aus der Hand. Das ist die gute Nachricht. Nein, Gott vergisst niemanden, denn seine Beziehung zu uns Menschen und zu seiner Schöpfung ist so intensiv, dass Jesus klar macht, können wir in Lukas 12 lesen, aufgepasst, werden nicht 5 Sperlinge für 2 Pfennig verkauft? Und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Nicht einer für 2 Pfennige. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge, hat der Herr Jesus gesagt. Womit ist der Herrgott beschäftigt den ganzen Tag? Mit uns, mit seiner Schöpfung. Ich finde doch, das macht Mut und gibt uns Zuversicht und auch so richtig Hoffnung. Hoffnung, Gott steht da und gibt uns die Hand. Gott ist einfach wunderbar. Und das kann uns doch Mut machen, dass wir uns ihm wirklich von ganzem Herzen und richtig frei anvertrauen. Er meint es gut mit uns. So, nach diesem Exkurs der Begeisterung, ich hoffe, ich komme so rüber, möchte ich jetzt aber erst einmal den heutigen Predigttext in Gänze vorlesen. Er steht im Johannesevangelium, Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden, ist er blind geboren. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich in dem Teich Siloa, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Um das Wunder recht zu verstehen, von dem Johannes hier berichtet, dieses Wunder, das sich in diesem Ereignis vor uns entfaltet, müssen wir die Geschehnisse betrachten, die damit im Zusammenhang stehen. Erst dann verstehen wir wirklich, was damals passiert ist. Allein in der Heilung des Blinden durch das Mischen des Breis und das Waschen im Teich Siloa das Wunder zu sehen, das greift viel zu kurz. Wir würden praktisch nur die Verpackung öffnen und den darin verborgenen Schatz nicht wahrnehmen. Und darum werden wir auch nach links und nach rechts gucken. Also im Vorbeigehen sieht der Herr Jesus den Blindgeborenen. Es wird nicht berichtet, dass Jesus etwa stehen geblieben wäre oder auf ihn zugegangen sei. Es wird auch nicht davon berichtet, dass er auf diesen Blinden hingewiesen hätte. Aber die Jünger, die mit ihm waren, müssen doch in irgendeiner Form wahrgenommen haben, dass Jesus den Mann da gesehen hat. Sie haben gemerkt, der Herr Jesus hat den da ins Auge gefasst. Und dann stellen sie die Frage danach, wer die Schuld trägt an der Blindheit des Mannes. Er selbst oder die Eltern? Und damit sind wir schon an einem Punkt angelangt, der im direkten Zusammenhang mit dem steht, was vorher passiert ist. Jesus hatte den Menschen im Tempel kurz vorher Folgendes erklärt. Johannes 8, Vers 12. Da sagt er zu ihnen: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ein ungeheuerlicher Anspruch, den Jesus da stellt. Eine Behauptung. Kann die so in dem Raum stehen bleiben? Natürlich nicht. Und so ergibt sich ein Streitgespräch mit den Pharisäern. Sie sagen ihm nämlich darauf: Du zeugst von dir selbst und dein Zeugnis ist nicht wahr. Es stimmt nicht, was du da sagst. Im weiteren Verlauf des Gespräches sagt Jesus dann den Zuhörern, dass sie weder ihn kennen noch den Vater. Er sagt ihnen dann, das können wir lesen im Kapitel 8, Vers 21, 23, 24: Ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Jesus erklärt ihnen weiter im Folgenden, dass sie in ihm die Wahrheit erkennen werden und durch ihn freikommen. Er sagt ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Noch so eine Behauptung. Wie kann ein Mensch, der vor uns steht, sowas sagen? Unglaublich. Ich stelle mir vor, ich wäre dabei gewesen. Wie hätte ich reagiert? Und darum glauben die Menschen ihm nicht. Sie meinen vielmehr, er habe einen Dämon in sich. Und stattdessen ihm zu glauben, berufen sie sich auf ihre Abstammung von Abraham, dem Erzvater. Ja, und dann setzt Jesus noch oben einen drauf. Er erklärt ihnen, dass er bereits existierte, bevor Abraham war. Bevor Abraham ward, ward ich. Na klar, die Situation spitzt sich zu. Die Menschen sind sauer. Wie kann einer sowas von sich sagen? Und sie greifen zu den Steinen, die neben ihnen liegen, um sie auf Jesus zu schmeißen. Sie wollen ihn steinigen. Eine intensive Diskussion, eine harte Diskussion, die die Menschen an die Grenzen herantreibt über die Herkunft und die Rolle des Herrn Jesus Christus. Eine harte Diskussion über Sünde und Verlorenheit der Menschen. Haben wir mal in solch einer Diskussion gesteckt? Und das erleben die Jünger, die mit Jesus waren. Es hängt noch in ihren Gedanken. Es beschäftigt sie noch, was der Herr Jesus gesagt hat und wie die Menschen darauf reagieren. Und wahrscheinlich haben sie sich auch gefragt, was sag ich denn selbst dazu? Was halte ich denn davon? Sünde. Da stecken die Jünger in diesen Gedanken, als dieser Blinde in ihr Blickfeld rutscht. Das von dem mosaischen Gesetz beherrschte Denken des Judentums lebte im Gedanken der Vergeltung. Du gibst und du kriegst. Demnach ist am Schicksal des Menschen seine Frömmigkeit abzulesen. Am Frommen hat Gott wohlgefallen. Darum geht es ihm gut. Unglück, Not und Krankheit dagegen sind ein Zeichen, dass besondere Sünde den Zorn und die Strafe Gottes hervorgerufen haben, wird in der Wuppertaler Studienbibel erklärt. So haben die Juden gedacht. Wir denken ja heute nicht mehr so, ne? Wenn es da jemandem schlecht geht und der ist krank und so, kommen wir ja gar nicht auf den Gedanken. Das haben wir ja inzwischen alles abgelegt. Wir sind ja viel weiter fortgeschritten im Jahr so und so viel tausend. Ne? Aber eine Frage habe ich. Was denkt ihr denn von euch selbst, wenn es euch mal schlecht geht? Wenn es um euch herum nicht gut läuft, kommt dann der Gedanke, Herr Gott, ich muss ja was falsch gemacht haben, dass du mich so strafst? Also bei mir passiert das. Und da muss ich mich tatsächlich immer wieder besinnen. Besinnen darauf, dass Gott mir sagt, ich habe dich lieb. Ich liebe dich. Und ich will dir nur Gutes tun. Auch wenn das bei dir jetzt ganz anders aussieht und du denkst, ich habe dich komplett verlassen und nicht nur verlassen, ich mache dich fertig, ich bestrafe dich. Denken wir mal an den Hiob, was der erlebt hat. Nein. Der Herr Jesus Christus kennt den wahren Grund der Blindheit. Und er antwortet, dieser Mann wurde geboren, blind geboren, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Da war nicht die Sünde im Spiel, sondern das war Gottes Handeln. An diesem Mann wird Gott nun zeigen, dass der Herr Jesus Christus im Namen Gottes des Vaters im Himmel wirkt. Damit macht er die ganze Diskussion, die vorher die Menschen mit Jesus hatten, hinfällig. Die Heilung des Blinden war also eine besondere Bestätigung Gottes des Vaters, dass Jesus Christus das Licht der Welt, das Leben, der Befreier von Schuld und Sünde ist. Die Heilung des Blinden, die bevorsteht, Sie war das besondere Zeugnis und eine besondere Bekräftigung Gottes des Vaters, dass Jesus Christus sein Sohn ist, an dem er Wohlgefallen hat. Dass Jesus Christus aus der Ewigkeit gekommen ist in diese Welt, um uns Licht zu bringen. Ja, Gott wird dadurch bestätigen, dass Jesus Christus tatsächlich größer ist als Abraham und dass sich an ihm, seinen Sohn, alles entscheiden wird. Das war der Sinn dieses Wunders. Gottes Bestätigung von Jesus Christus. Es war das Werk dessen, der Jesus gesandt hat. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es hier nicht in erster Linie um die Heilung des Blinden ging. Nicht in erster Linie um sein persönliches Schicksal, sondern um die einzigartige Bestätigung des himmlischen Vaters in der Handlung an dem Blindgeborenen, dass Jesus die göttliche Vollmacht hat, welche ihm in Abrede gestellt worden ist. Liebe Geschwister, Gott bewirkt Leben im Herrn Jesus Christus. Leben, welches die Menschen in dieser Welt dringend nötig haben. Was hilft es dem Menschen, wenn er gesund oder glücklich ist und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Hat Jesus gesagt. Wir selbst können froh und glücklich sein, dass Jesus unser Herr und Heiland geworden ist, dass er Licht und Leben zu uns gebracht hat. Da können wir uns wirklich drüber freuen. Wir können glücklich und dankbar dafür sein, dass er uns bewahrt hat von dem ewigen Tod, weil er die Schuld auf seine Schultern geladen hat, die wir zu tragen hätten. Weil er für uns bezahlt hat. Und das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht, die nicht nur wir hören wollen, die nicht nur wir hören müssen. Es ist die gute Nachricht, welche den Menschen um uns herum weiterzugeben ist. Das ist der Kern unserer Nachfolge. Und doch sehen wir in diesem Wunder noch viel mehr. Wir stellen fest, wie unvorstellbar vielfältig, umfassend, weise und unerforschlich Gottes Handeln ist. Denn Gott hat in diesem seinen Werk nicht nur das eine gemacht, um seinen Sohn zu bestätigen. Nein, gleichzeitig hat er auch diesem einen in seinem Handeln persönlich beschenkt. Wie wir in den nachfolgenden Versen des Predigttextes weiterlesen können, ist der Mann nicht nur sehend geworden, er wurde durch das, was um ihn passierte, Stück um Stück in den Glauben an Jesus Christus geführt. Da wird er erstmal verhört. Wer hat dich gesund gemacht? Am Sabbat? Unverschämtheit. Erklär mal. Und da sagt er, ja, das war ein Mensch mit Namen Jesus. Und dann geben die keine Ruhe und holen ihn die Eltern von ihm und fragen dann nochmal. Und dann sagt er, aber das ist doch ein Prophet, sagt der Mann. Wer hat denn schon mal gehört davon, dass jemand einen gesund macht, der von Geburt an blind war? Da ist er von den Menschen schon zum Propheten gekommen. Und dann sehen wir wieder, wie schön und wie herzlich Gott handelt. Ja. Da heißt es dann am Ende von diesem ganzen Bericht, Jesus hörte, dass sie ihn, den Blinden, hinausgeworfen hatten. Rausgeschmissen aus der Synagoge, raus aus unserer Gemeinschaft. Wer so an den Herrn da glaubt, der gehört nicht hierher. Sie haben ihn rausgeschmissen, hörte der Herr Jesus, weil er in einem Verhör Jesus als von Gott seiend bezeugte. Und dann heißt es, und als er ihn fand, sprach er, glaubst du an den Sohn des Menschen? Da hat sich doch der Herr Jesus auf den Weg gemacht, als er das gehört hat, und hat den Mann gesucht und gefunden. Ist so ein Wunder, oder? Und dann antwortet der Mann, ja, wer ist es denn? Wer ist es denn, Herr, dass ich an ihn glaube? Hat er noch immer nicht verstanden, dass Jesus das war, ne? Und Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Der Mann aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Ja, da ist doch aus diesem Wunder ein Freudenfest für diesen Mann geworden. Gott hat ihn nicht nur sehend gemacht, sondern hat ihn auch zum Glauben an den Herrn Jesus Christus geholfen. Stück für Stück hat er ihn dahin geführt. Halleluja, Gott ist groß. Das Wunder der Heilung. Wir müssen Gottes Werke wirken, solange es Tag ist. Bevor der Herr Jesus an dem Mann handelt, sagt er, Vers 4, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Der Herr Jesus macht die Jünger also darauf aufmerksam, dass die von Gott vorgesehenen und vorbereiteten Werke umzusetzen sind. Und zwar, solange es möglich ist. Es wird demnach die Zeit kommen, wo das nicht mehr möglich ist. Dann ist es also zu spät. Ein zu spät bedeutet nicht unbedingt, jetzt ist Ende, Feierabend aus. Ein zu spät kann auch bedeuten, dass wir das ein und andere verschlafen. Wir sehen in der Situation heute bereits, oder einmal an einer Stelle, temporär, weiß ich nicht, dass wir eingeschränkt sind in dem, was wir machen können. Es gibt ein zu spät. Es ist auffällig, dass hier der Herr Jesus sagt, wir müssen die Werke wirken. Eigentlich würden wir hier doch erwarten, dass er hier von sich alleine spricht. Aber er spricht von sich und seinen Jüngern. Ich habe hier extra nochmal beim Norbert nachgefragt, was denn da im Urtext steht. Denn in manchen Übersetzungen steht hier tatsächlich, ich muss die Werke wirken. Der Herr Jesus sagt von sich zu Recht, dass er das Licht der Welt ist, solange er in dieser Welt ist. In der Zeit seines Menschseins hat Gottes Licht tatsächlich in besonderer Weise in dieser Welt geleuchtet. Da sind Wunder passiert. Da spricht man ja noch heute von. Und ich freue mich immer wieder, wie herrlich das ist, davon zu lesen und zu hören. Doch eins muss uns auch klar sein. Das Licht der Welt ist nicht erloschen. Das Licht der Welt ist jetzt nicht weg. Die Nacht ist noch nicht gekommen, von der Jesus spricht. Denn durch den Heiligen Geist sind doch der Vater und der Sohn zu den Gläubigen gekommen und haben Wohnung in ihnen bezogen. Johannes 14, Vers 23. In den Kindern Gottes ist Jesus Christus heute noch gegenwärtig. Durch ihn scheint das Licht durch die Gläubigen hindurch in diese Welt. Wir erinnern uns doch bestimmt sofort an Jesu Worte aus Matthäus 5, 14 und 16, 14 bis 16. Da sagt der Herr Jesus: Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Seine Jünger sind auch wir. Seine Worte gelten auch uns. Und das wird uns doch sicherlich dazu veranlassen, darüber nachzudenken, ob wir vor den Leuten wirklich so leuchten, wie er es will. Wir sind häufig damit beschäftigt, uns im Haus der Gemeinde gut einzurichten. Damit meine ich in erster Linie nicht das Streichen und Putzen, Teppich legen, Bilder kleben. Ich meine damit nicht in erster Linie das Einrichten von Räumlichkeiten, sondern ich meine damit das mentale Einrichten unserer Gedanken und Gefühle, unseres Zusammenseins. Natürlich freuen wir uns doch über die Gemeinschaft, welche wir miteinander erleben können. Ohne Gemeinschaft würden wir verkümmern. Und wir merken bestimmt auch in dieser Zeit ganz besonders, wie sehr uns das Gegenüber von Schwester und Bruder fehlt. Gar keine Frage. Die Umarmung, das herzliche Drücken, das Lachen im Gesicht. Da kommen einem manchmal die Tränen vor Freude, wenn wir uns sehen. Natürlich wollen und sollen wir uns auch hier in dieser Gemeinde wohlfühlen. Doch dieses Bedürfnis und dieser Wunsch darf nicht dazu führen, dass wir gern im Haus der Gemeinde hineingehen und darin verweilen, weil es so schön da drin ist. Das Licht leuchtet vor den Leuten und die sind bis auf wenige eben draußen und nicht hier. Wir können doch ganz bestimmt davon ausgehen, dass unser guter Gott, der ausdrücklich seinen Willen bezeugt, dass allen Menschen geholfen werde, viele solcher Werke für uns persönlich und auch für uns als Gemeinde vorgesehen hat. Er hat es vorbereitet, dass wir sie wirken. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass ich eine ganze Menge solcher Gelegenheiten verpasst habe und Gott schuldig geblieben bin. Niemand von uns wird da Worte finden gegenüber dem Herrn, um für solche Versäumnisse vor Gott zu erklären. Nur seine Gnade und Vergebung wird uns helfen, das zu überwinden. Und Gott wird sich nicht darüber freuen. Der Herr Jesus wird nicht glücklich sein darüber. Aber er hat alles auf seine Schulter genommen und für uns bezahlt. Da können wir gewiss sein. Auch für die Versäumnisse, die wir in unserem Leben so vor uns herschieben. Aber wenn uns das bewusst wird, und das sollte es heute durch das, was wir hier lesen, dann heißt es für uns doch, raus und Licht sein. Und das wollen wir in unsere Gedanken und auch in unser Herz neu aufnehmen. Diesen Auftrag wollen wir neu leben lassen. Und dann ist es doch nur folgerichtig, dass wir nicht immer so weitermachen werden. Da werden Veränderungen kommen. Veränderungen werden sich ergeben. Und zwar unabhängig von unserem Alter. Ob wir 70 sind oder 80 oder 60 oder 40 oder weiß ich, 18, 20, 25. Und bei dem einen und anderen werden die Veränderungen mehr oder weniger sein, je nachdem, wo Gott uns haben will und wo wir stehen. Und dann geht der Blick weg vom schönen Zuhause in gewohnter Umgebung hin zu diesem unbequemen und schwierigen Mühen draußen vor der Tür. Von dem mittendrin sein unter fremden Menschen. Da stehen nicht mehr Events im Vordergrund, an denen die jüngeren Generationen so gerne teilnehmen, wir vielleicht auch, sondern dann rücken die Menschen in den Vordergrund, die Gott brauchen. Da werden sich auch unsere Prioritäten verändern. Da wird sich der eine und andere Tagesablauf ändern. Und auch unser Geld werden wir anders investieren. Aber dann können wir uns über eines im Klaren sein. Dann fließt Gottes Segen. Dann bewirken wir etwas, was in der Ewigkeit Lohn trägt. Und dann werden wir Gottes Angesicht leuchten sehen über uns. Kein breites Grinsen, ein breites Freuen. Freude, weil wir Menschen zu seinen Kindern bringen, machen. Nee, weil Menschen zu seinen Kindern werden, darum. Ja, es ist unsere Zeit. Es ist unser Leben, in denen Gott noch wirken möchte. Amen.